auch von meiner Warte aus einen schönen guten Morgen. Und ich darf das immer wiederholen. Ich freue mich auch wieder, hier zu sein. Und ich freue mich auch darüber, dass ihr mich so freundlich aufnehmt und erträgt. Heute Morgen ist der Predigttext aus dem ersten Brief des Petrus entnommen. 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 8 bis 14. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Als ich diesen Predigttext zunächst las, da dachte ich, nun, das ist ein Text für mehrere Predigten. Wer kann denn das alles erfassen, behalten und dann auch noch anwenden, was Petrus dem Silvanus so alles in die Feder diktiert hat? Denn der Brief ist in griechischer Sprache geschrieben und wie es im 5. Kapitel heißt, hat Petrus eben jenem Silvanus, der vielleicht ein Schüler von ihm war, alles diktiert, vermutlich, weil er selber kein Griechisch konnte. Ja, der Text hat es schon in sich. Das ist eine praktische Anweisung für unseren Lebenswandel in wirklich geballter Form. Der Kern dieses Abschnittes mag vielleicht im 10. Vers liegen. Dort heißt es, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Ja, das Leben lieben und gute Tage sehen. Das Leben lieben und gute Tage sehen. Wer möchte das nicht? Ich jedenfalls möchte das. Und du vielleicht auch? Das ist hier eine echte Entdeckung. Das Leben lieben. Gott ist nämlich für das Leben eingestellt, für das Leben, das er selber den Menschen geschenkt hat. Das ist die große Botschaft, die uns die Bibel mitteilt, und zwar an unzähligen Stellen. Das ist ein Kernausspruch Gottes. Und das beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel. Da heißt es bei der Erschaffung des Menschen, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Atem oder Hauch Gottes, das ist Leben. Zweimal kommt dieses Wort sogar in diesem ganz kurzen Vers vor. Verstehen wir? Wir Menschen haben etwas von Gott, etwas Göttliches in uns. Gott schenkt Leben, und so kann man es sogar so sagen, Gott kennen heißt Leben. Schon am Beginn der Menschwerdung sagt also Gott Ja zum Leben. Und sein Ja zum Leben, sein Ja zu uns Menschen ist geradezu grenzenlos. Es geht sogar so weit, dass er im Propheten Hesekiel an zwei Stellen sagt, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er, und nun hören wir ganz genau zu, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Und lebt. Gott kennen heißt leben. Und Jesus selber greift dieses Wort ja auch auf. Als er nach dem ewigen Leben gefragt wird, wie das denn alles so sein könne, entgegnet er ganz unmissverständlich, er ist aber nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Denn für ihn leben alle. Nun, weil Gott so zum Leben des Menschen eingestellt ist, dürfen und sollen auch wir Ja zum Leben sagen und das Leben lieben. Wenn wir das alles so hören, dann ist das doch Barmherzigkeit Gottes pur. Und wenn das nicht Lebensbejahung ist, dann weiß ich nicht, was noch Lebensbejahung sein soll. Das Leben lieben. Und dann geht es weiter in Vers 10 und gute Tage sehen. Beides gehört zusammen. Doch nun möchten wir fragen, worin bestehen denn die guten Tage? Ist darunter die Jagd nach immer mehr Luxus zu verstehen? Oder geht es darum, ein noch leistungsfähigeres Handy zu haben oder ein noch PS stärkeres und luxuriöseres Auto? Oder ist etwa damit gemeint, immer den eigenen Vorteil zu suchen, koste es, was es wolle, und ohne Rücksicht auf Verluste? Oder sind gute Tage solche, wenn wir über andere so richtig herziehen können, um mit Klatsch und Tratsch die Schwächen anderer genüsslich aufzudecken, um darüber herzuziehen, wo ich mich doch selber als viel besser ansehe und weit über diesen Fehlern und Schwächen stehe. Die Bibel, und das ist bedeutsam und markant, ist hier ehrlich an der Stelle und hat hier ihre eigene Sichtweise. In der Schriftlesung haben wir von Jakob gehört, der vor dem Pharao steht und bekennt, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Böse Tage also, so die Bilanz von Jakob, dessen Namen ja man mit Fersenhalter oder eben auch, und das ist interessant, mit Betrüger übersetzen kann. Jakob, der Betrüger, sagt in eigentlich schonungsloser Offenheit, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Ja, sie waren gekennzeichnet von Betrügen und selbst betrogen werden. Und dies trotz einer tiefen und intensiven Begegnung mit Gott. Ein anderes Beispiel, da ist der König Salomo, der anfänglich geradezu ein Vorbild im Lebenswandel mit Gott war und da wirklich gute Tage gesehen hat. Doch dann geschah etwas Merkwürdiges, das die Bibel so zusammenfasst. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Die Bibel berichtet von der Weisheit Salomos, aber auch von seinem Prunk und Reichtum. Es gibt Kritik hierzu, wenn man das genau liest, aber die Kritik ist eher leise und verhalten. Entscheidender ist das eben gehörte Wort, da neigten seine Frau und sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott. Waren diese Tage immer noch gute Tage in den Augen Gottes? Aus Gnade wird sein Reich erst nach seinem Tod geteilt mit allen schrecklichen Konsequenzen, die dann im Laufe der Zeit folgen. Da ist ein anderer König, Ahab, der König von Israel. Der möchte eins seiner Grundstücke erweitern und ein Nachbargrundstück von dem Nachbarn Naboth abkaufen. Doch der weigert sich und will einfach nicht verkaufen. Er will nicht verkaufen. Rechtmäßig kommt Ahab nicht zu seinem Deal, wie man heute so zu sagen pflegt. Doch die Königin Isebel, Ahabs Frau, sie weiß Rat. Sie also ist eine phönizische Prinzessin, die bei der Heirat gleich andere Götter aus ihrer Heimat mitgebracht hat. Und denen hat sich Ahab dann schnell zugeneigt. Sie bestellt einfach ein paar Auftragskiller und lässt den Naboth umbringen, sodass Ahab den Acker schließlich in Besitz nehmen kann. Doch sein Ende und das Ende seiner Frau ist schrecklich. Warum erzähle ich diese alten Geschichten? Ich möchte das so sagen: Es kommt entscheidend auf das ungeteilte Herz Gott gegenüber an. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann kommt das Leben in eine Schieflage mit allen möglichen geschilderten Konsequenzen. Und so kann dann die Bilanz ausfallen: Es waren wenige und böse Tage. Bereits das erste Gebot fordert eindringlich: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und man kann dieses Gebot auch so übersetzen: Dann wirst du keine anderen Götter neben mir haben, eben weil dein Herz ungeteilt ist. Wenn ich eben nicht mehr mit Gott gehe und seinen Geboten, oder man mag auch sagen, seinen Angeboten zum Leben folge, dann ist mir der Blick zu ihm und zu meinem Nächsten gestört. Gott will uns davor bewahren. Er macht uns Angebote zum Leben und wir damit dann auch gute Tage sehen können. Wenn ich diese Angebote Gottes ausschlage, dann relativieren sich auf einmal Recht und Gerechtigkeit. Dann ist Frieden suchen und die anderen in unserem Abschnitt genannten Begriffe oft nur noch eine Randerscheinung. Das kann dann tatsächlich so weit gehen wie bei König Ahab, dass sogar gemordet wird, um die Ziele zu erreichen, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Es kommt also auf das ungeteilte Herz zu Gott an. Petrus bleibt nicht bei allgemeinen Betrachtungen und Erwägungen stehen, sondern er sagt uns, wie man gute Tage sehen und erleben kann. Er gibt Ermahnungen mit auf den Weg: Seid mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig, stiftet Frieden und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet. Auch wenn das Letztgenannte manchmal schwerfällt, das steht nicht im Text, aber ich möchte es hier ergänzen einfach. Das alles, was Petrus da schreibt, ist keine neue Erkenntnis, die er hier vorbringt. Die Bibel ist voll von diesen genannten Aufforderungen und guten Ermahnungen. Und der Vers 10, den wir uns eben so ein bisschen genauer angeschaut haben, ist wortwörtlich aus dem 34. Psalm entnommen. Und schauen wir doch mal, allein der Begriff Barmherzigkeit kommt mindestens 60 Mal in der Bibel vor. Und ähnlich ist mit den anderen Begriffen, die zum Teil sogar über 100 Mal vorkommen. Offensichtlich muss Gott uns Menschen durch sein Wort so oft ermahnen und dies immer wiederholen, weil wir Menschen es offensichtlich nicht verstehen, dass diese Ermahnungen die Basis der Garant für Leben und gute Tage in seinen Augen ist. Doch Petrus ist realistisch. Er sagt, auch wenn ihr so wie eben beschrieben handelt, kann es passieren, dass dies alles nicht gesehen wird und ihr trotzdem Böses erleidet. Er sagt, und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Ja, Petrus, das haben wir nun alle gehört und soweit verstanden und versuchen es nun auch zu verinnerlichen und anzuwenden. Aber wer kann denn so leben? Sind wir nicht überfordert mit all den Mahnungen, die du hervorbringst? Sicher, wir werden nicht perfekt sein. Aber wir haben einen Helfer, ein Vorbild, ein lebendiges Vorbild sogar. Und das ist Jesus von Nazareth, an dessen Lebenswandel wir uns orientieren können. Aber dennoch ist das alles Gesagte nicht doch nur eine lästige Pflicht, Gutes tun, barmherzig sein und alles Pflichterfüllung. Und obendrein, unsere guten Taten werden manchmal oder oft sogar gar nicht so recht gesehen und schon gar nicht honoriert. Auch hier gibt uns die Bibel Folgendes zu bedenken. In Kohelet, also dem Prediger, wie es in manchen Bibeln heißt, steht Folgendes: Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche. Dennoch wirst du es nach vielen Tagen wiederfinden. Das, was zunächst als verloren galt, als vergebliche gute Tat, so erscheint es zunächst, die keiner bemerkt hat, die wird dir dennoch zur Hilfe zu gegebener Zeit. Vielleicht habe ich anderen geholfen und nach langer, langer Zeit bekomme ich selber Hilfe von ganz anderer Stelle her, wo ich es nie vermutet habe. Oder es öffnen sich Türen in scheinbar aussichtslosen Situationen, die wir bisher gar nicht gesehen haben. Türen, die sich auftun, wo wir meinten, da ist alles verschlossen. Das, um im Bild zu bleiben, das Brot, das aufs Wasser ich geschickt habe und gesagt, das ist verloren vielleicht, das ist nutzlos alles, das kommt an anderer Stelle mir zugute und zurück. Jesus hat dies in folgendem Wort so zusammengefasst: Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Gott sieht das alles und er selber will hier wirksam werden und dir vergelten. Ja, wir wollen das Leben lieben, das Gott uns geschenkt hat. Ja, wir wollen gute Tage sehen, die Gott uns schenken will. Und wir, du und ich, können essentiell dazu beitragen, dass unsere Tage gute Tage werden, wenn wir die Weisungen Gottes beachten. Das ist die Basis und uns immer wieder klar machen, es kommt auf das ungeteilte Herz an. Amen.